ARD.
HR Info. Das Thema.
Pop, Politik, Proteste. Der ESC in Malmö.
Malmö, das ist eine schön anzusehende Hafenstadt in Südschweden. Dort wird dieses Jahr der Eurovision Song Contest ausgetragen. Heute geht's los mit dem ersten Halbfinale. Auch Isaac, der Deutschland mit dem Song Always on the Run vertritt, wird dabei sein. Eigentlich soll die Musik ja Menschen verbinden. Aber in diesem Jahr ist Malmö auch ein Schauplatz politischer Auseinandersetzung, des Streits. Und droht, so fürchten viele, zu einem Hotspot antisemitischer Proteste zu werden. Es geht um den Krieg in Gaza. Thomas Mohr produziert den täglichen Podcast ESC Update für die ARD und beobachtet seit vielen Jahren diesen Wettbewerb. Und ich habe ihn gefragt, von Anfang an hat es ja Streit um den Beitrag Israels gegeben. Der Song October Rain, also Oktoberregen, war den ESC-Veranstaltern zu politisch. Er musste umgeschrieben werden. Das Lied, mit dem die 20-jährige Israelin Eden Golan jetzt antritt, heißt Hurricane. Gleiche Melodie, anderer Text. Wie bewerten Sie das?
Ja, das ist regelgerecht, würde ich sagen, weil in den Regeln vom Eurovision Song Contest ist festgeschrieben, dass Texte keine Werbung enthalten dürfen, dass sie familienfreundlich sein müssen. Also es dürfen keine Schimpfwörter drin vorkommen. Und ganz wichtig, der Text soll nicht politisch sein. Das ist natürlich eine Interpretationssache. In dem Fall war es so. Also insofern finde ich das Verfahren vollkommen regelgerecht und okay.
Wie sieht es denn aus mit der Kunstfreiheit? Die Anpassung des Textes sollte unter Wahrung künstlerischer Freiheit erfolgen. Wie passt das zusammen?
Ja, also Sie haben ja gesagt, ursprünglich hieß der Song October Rain. Oktober war natürlich eine Anspielung auf den Überfall der Hamas auf Israel im vergangenen Oktober. Und jetzt heißt der Song Hurricane. Ja, October Rain, Hurricane. Passt in dieselbe Melodie rein, ja. Und dieser ganze Prozess, also der wurde ja zweimal umgeschrieben, der Text ist im Zusammenhang tatsächlich mit den Autoren geschehen. Und der Autor des Textes hat sich anschließend auch geäußert und hat selbst gesagt, dass er sich in seiner künstlerischen Freiheit da nicht berührt fühlt. Er hat das in Zusammenarbeit mit der EBU, mit dem Gremium der Europäischen Rundfunkunion, EBU, gemeinsam entschieden, dass das so für ihn okay ist als Künstler. Insofern ist ja auch die künstlerische Freiheit da gewahrt.
Viele, vor allem schwedische Künstler, fordern den kompletten Ausschluss Israels. Wie politisch ist der ESC?
Grundsätzlich soll der ESC ja nicht politisch sein, was natürlich eine naive Vorstellung ist. Wenn Länder einander Punkte geben, da spielt natürlich immer Politik mit rein. Einerseits und andererseits versuchen natürlich auch viele politische Gruppen, dieses Forum des Eurovision Song Contest zu nutzen für politische Auseinandersetzungen. Also innerhalb des Systems der EBU ist der Ausschluss Israels nie ein Thema gewesen. Ja? Das sind halt Leute von außen, die versuchen, ihre politische Agenda anhand dieses ESC durchzusetzen. Und das steht denen frei, man hört ihnen zu, ja? Aber man muss ja nicht nach diesen Forderungen handeln. Und ja, es ist ja nicht unbekannt, dass die Skandinavier ein anderes Verhältnis zu Israel haben als wir in Deutschland. Also wir in Deutschland sind ja generell sehr israelfreundlich und in anderen Ländern sieht es teilweise anders aus. Und hier in Skandinavien gibt es eben sehr, sehr viele Sympathisanten mit Palästina. Und dass sich da viele schwedische Künstler zusammengetan haben, ist eine Nachricht, ist interessant zu hören, hat aber letztlich auf den ESC überhaupt keinen Einfluss.
Nun war es ja so, dass in der Vergangenheit immer wieder mal politische Debatten geführt worden sind. Der Ukraine-Krieg, Russland wurde ausgeschlossen. Es gab auch eine Diskussion rund um die Teilnahme Aserbaidschans wegen des Konflikts um Bergkarabach. Kann der ESC eigentlich immer noch das erfüllen, was sich viele davon erhofft hatten, so eine Art musikalischer Kit für Europa zu sein, Europa also näher zu bringen, die Menschen in Europa näher zueinander zu bringen?
Ja, da müssen wir einfach mal in die Geschichte gucken. Also als in den 50er Jahren der erste Eurovision Song Contest geplant wurde, lag ja ganz Europa in Trümmern. Deutschland hatte die Welt in den Zweiten Weltkrieg gezogen und die ganzen Länder waren verfeindet. Und da war das der Weg, dass Europa, die Länder in Europa, die Menschen in Europa ja wieder was gemeinsam machen. Und ich bin eher der Auffassung, dass der Eurovision Song Contest viel mehr für die Völkerverständigung getan hat als viele andere politische Maßnahmen, weil es kaum ein Beispiel gibt, dass auf kultureller Ebene Europa so viel zusammen macht, wie hier eben beim Eurovision Song Contest. Und das, wie ich vorgesagt habe, verschiedene Parteien versuchen, das politisch zu instrumentalisieren. Das liegt ja in der Natur der Sache, weil man halt so viele Zuschauer erreicht. Da gucken ja 200 Millionen Menschen zu. Das ist natürlich interessant für alle, die da irgendwas machen wollen. Und wo Sie sagen, Russland oder auch Weißrussland sind ja vom Wettbewerb ausgeschlossen worden. Das hat ja einen ganz anderen Grund. Die EBU, die Europäische Rundfunkunion, ist ein Zusammenschluss öffentlich-rechtlicher oder staatlicher Sender. Und in den Richtlinien des Eurovision Song Contest steht, dass dann in diesen Sendern ein Pluralismus bestehen muss. Und in Russland ist es halt ein reines Staatsmedium und die haben im Zusammenhang mit dem Überfall auf die Ukraine auch Fake News verbreitet und eben nur die Staatsdoktrin vertreten. Und deswegen war es klar, so ein Land entspricht nicht den Grundlagen der Idee des Eurovision Song Contest, dass diese Länder müssen ausgeschlossen werden. Das trifft auch Israel in diesem Fall ja überhaupt nicht zu. Denn Israel ist ja eine Demokratie, die einzige Demokratie im Nahen Osten. Und die Forderungen, Israel auszuschließen, sind ja eher politisch instrumentalisiert, wie ich vorhin dargestellt habe, von anderen Gruppen.
Ja, und wir fragen heute Morgen, was ist los in der deutschen und internationalen Kulturszene? Erst die Documenta, dann der Berlinale-Skandal, wie viele das empfunden haben. Und dann unterstützen Tausende von Künstlern eine Petition, die fordert, Israel von der Biennale in Venedig auszuschließen. Die aktuelle Situation im Nahen Osten beeinflusst auch die Kultur. Einige deutsche Künstlerinnen und Künstler und auch Kulturinstitutionen haben Stellung bezogen, während andere wiederum schweigen.
Golda Meir.
Golda, Israels eiserne Lady, ist ein Film über Golda Meir, die erste Premierministerin Israels. Die Vorpremiere eines solchen Films würde sich ein Kino normalerweise nicht entgehen lassen. Doch das Frankfurter Arthouse-Kino Harmonie hat sie diese Woche abgesagt. Warum, weiß Tanja Küchler aus der hr-Info-Kulturredaktion.
Also die offizielle Stellungnahme des Kinos verrät dazu nicht wirklich viel Aufschlussreiches, aber von der Gegenseite, also dem Veranstalter, zionistische Organisation Rhein-Main, liegen mir inzwischen Mails vor, die so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. In diesen Mails schreiben die Betreiber des Cinema, dass sie vermehrt kritische Stimmen erreicht hätten zum Gesprächsgast, der als Zeitzeuge eingeladen war. David Schiller heißt er und er sollte eigentlich nach dem Film erzählen von seinen Erlebnissen als Fallschirmspringer und Soldat in der israelischen Armee zu Zeiten von Golda Meir. Und die Veranstalter haben den Gesprächsgast dann auf Wunsch des Kinos ausgeladen. Trotzdem kam dann wieder per Mail die Absage der kompletten Preview.
Die Absage der Vorpremiere sorgt auch in den sozialen Medien für Kritik am Kino. Beim Kurznachrichtendienst X vermutet die karitative zionistische Frauenorganisation Vizo Frankfurt, dass anti-israelische Aktivisten Druck auf das Kino ausgeübt haben, um die Vorpremiere des Films zu verhindern.
Documenta.
Nach dem Antisemitismus-Eklat auf der Kasseler Documenta im Jahr 2022 haben die Macher der Kunstschau fest versichert, Antisemiten haben auf der Documenta keinen Platz. Fast wäre das schiefgegangen. Ausgerechnet in der Findungskommission, die den neuen Kurator der nächsten Documenta bestimmt, saß ein Sympathisant der BDS-Bewegung, Ranjit Hoshkoti, Lyriker und Kunstmanager aus Indien. Aus den Reihen der BDS-Bewegung wird immer wieder das Existenzrecht Israels in Frage gestellt, weshalb der Bundestag die BDS-Bewegung seit 2019 als antisemitisch einstuft und verurteilt. Ranjit Hoshkoti distanzierte sich von den Vorwürfen, ist kurz darauf trotzdem aus der Documenta-Kommission zurückgetreten.
Global Assembly.
Eigentlich sollte die Global Assembly in Frankfurt einen geschützten Raum für einen offenen Austausch über die Verteidigung und den Ausbau von Menschenrechten, Demokratie und globaler Gerechtigkeit bieten. Mehr als 40 Teilnehmende aus zahlreichen Ländern sollten miteinander diskutieren, um die Welt ein Stück gerechter zu machen. Doch dann wurde das Treffen abgesagt. Der Initiativkreis der Global Assembly begründete die Absage mit der Lage in Deutschland, Zitat, seit dem Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 und den zerstörerischen Gegenschlägen Israels. Kritiker und Kritikerinnen von Israels Reaktion auf den Terrorangriff der Hamas würden mit dem Vorwurf des Antisemitismus bzw. Israel-Hasses überzogen. Ebenso Organisationen, die solchen Kritikerinnen das Wort nicht verbieten wollten. Die Kritik an Global Assembly: Man verzichte lieber auf den Diskurs, bevor man sich angreifbar mache.
Berlinale.
Der Eklat, der vermutlich an niemandem vorbeiging. Bei der Berlinale-Preisverleihung warfen Redner Israel einen Genozid und Apartheid vor und bekamen dafür Applaus vom Publikum.
I just want to raise my voice too and say ceasefire now.
I stand in solidarity with Palestine.
Im Nachhinein gab es deutliche Kritik. Sogar von einem Schaden für das Festival war die Rede. Der israelische Filmemacher Yuval Abraham hat die Antisemitismusvorwürfe zu seinen Aussagen auf der Berlinale als absurd bezeichnet. Es sei empörend, dass deutsche Politiker im Jahr 2024 die Dreistigkeit besäßen, diesen Begriff gegen ihn zu verwenden, wo ein Großteil der Familie seines Großvaters von Deutschen im Holocaust ermordet worden sei.
Eine Zusammenfassung, ein Überblick war das von Fabienne Hafner aus der hr-info-Redaktion.
hr-info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
Der ESC in dieser Woche, heute das Halbfinale. Seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober zieht ja das Thema Israel und der Krieg in Gaza tiefe Gräben durch die Gesellschaften. Auch die Kulturszene ist betroffen. Dort gab es Absagen von Ausstellungen und Preisverleihungen, Boykotte und Gegenboykotte. Und auch beim ESC in Malmö hat der Konflikt Einzug gehalten. Es gab Forderungen, Israel auszuschließen. Dann musste der Song October Rain umgeschrieben werden, weil er den Veranstaltern zu politisch war, der israelische Beitrag zu diesem Wettbewerb. Wie steht's also mit der Kunstfreiheit? Hurricane heißt der Song jetzt für den ESC aus Israel in Malmö. Und die Jerusalem Post hatte kürzlich geschrieben, die Mitwirkenden würden sich, Zitat, einem Hurricane von Antisemitismus gegenübersehen. Ich habe über den ESC mit Professor Meron Mendel gesprochen. Er ist der Direktor der Anne Frank Bildungsstätte in Frankfurt und israelisch-deutscher Publizist. Wie schauen Sie auf diesen ESC und die damit verbundene Diskussion?
Gut, zum einen ist festzustellen, das ESC war immer politisch. Also das geht nicht um Musik, es geht um Politik. Die Künstlerinnen und Künstler treten vor ihren Staat auf und damit sozusagen nehmen sie das ganze Politikum auf sich. Und wir wissen gerade, die Kritik an Israel, die Protestbewegung ist allumfassend, von der amerikanischen Elite-Universität in Campus bis zu der Biennale in Venedig. Und von daher ist natürlich auch zu erwarten, dass die ESC wird nicht davon ausgenommen sein. Das bereitet mir natürlich keine Freude. Auf der anderen Seite, es wäre aber naiv zu denken, mehr als 7 Monate Krieg, die Situation in Gazastreifen ist katastrophal. Wir stehen offensichtlich vor einem Angriff in Rafah und von daher ist mit dieser Art von Kritik zu rechnen.
Kann man, darf man Kunst, Kultur und Politik eigentlich voneinander trennen? Ist nicht am Ende wirklich alles politisch?
Je nachdem wo. Also es gibt natürlich sehr viel Kunst, die nicht politisch ist, jenseits von der politischen Diskussion stattfindet und muss nicht alles politisiert werden. Wenn wir ehrlich sind, die ESC war nie wirklich richtige Kunst. Ich war nie richtig Fan von der künstlerischen Qualität der Musik, sondern es geht um Nationalstaaten, es geht um Repräsentanz und natürlich dann sind wir ganz klar bei einer Politik. Das hat relativ wenig mit Kunst zu tun.
Sehen Sie denn insgesamt in der ganzen Antisemitismus-Debatte die Kunstfreiheit bedroht?
Wir sehen zwei Gefahren vor der Kunstfreiheit. Zum einen haben wir seit dem 7. Oktober gesehen, dass palästinensische Künstlerinnen und Künstler gecancelt wurden, ausgeladen wurden, sei es die Schriftstellerin Adania Shibli, die ihr Preis auf der Frankfurter Buchmesse nicht verliehen bekommen hat. Auch israelkritische Stimmen wie die Künstlerin Candice Bright, selbst Judin übrigens, ihre Ausstellung im Saarland Museum wurde gecancelt. Auf der anderen Seite, wir sehen das auch, israelische Künstler werden weltweit gecancelt, ausgeladen, ausgepfiffen, sei es eine israelische Schriftstellerin, Joanna Henn, die ihr Text von der Zeitschrift Guernica gelöscht wurde, weil sie Israelin ist, obwohl sie Friedensaktivistin ist, obwohl sie Pazifistin ist. Wir sehen auch in Deutschland, letzte Woche hatten wir in der Bildungsstätte eine Lesung, die woanders stattfinden sollte, von einer jüdischen Autorin, die hier in Frankfurt ausgeladen wurde, weil sie in Israel lebt. Und dann sind wir ihr beiseite gesprungen. Das ist eine sehr bedauerliche Entwicklung.
Sehen Sie die Grenze zwischen Israel-Kritik und Antisemitismus immer häufiger überschritten? Nehmen Sie das so wahr?
Wenn man schaut in diese Pro-Palästina-Bewegung, dann sieht man eine ganze Bandbreite von Parolen, von Forderungen. Zum großen Teil, sie sind absolut legitim, die gehören zu der politischen Diskurs, die Forderung zur sofortigen Waffenruhe, die Forderung nach zur Gründung eines palästinensischen Staates in den Grenzen von 1967, das sind legitime Forderungen, die übrigens auch von der Völkerrecht gedeckt sind. Dann sieht man da auf der anderen Seite dieses Spektrums eine Art von Vernichtungsfantasie. From the river to the sea, Palestine will be free, bedeutet nicht anders, dass in diese Gesamtgebiete, wo 7 Millionen Palästinenser und 7 Millionen Juden leben, soll nur eine Palästina gegründet werden und 7 Millionen Juden sollen vertrieben oder vernichtet werden. Das ist natürlich Antisemitismus. Und uns als Gesellschaft, als Politik bleibt nicht übrig, hier zu differenzieren, hineinzuschauen. Wer ist gerade der auf die Barrikade geht? Ist es jemand, der für Frieden, für Zusammenleben antritt? Oder ist es jemand, der nicht anders will, als der andere aus dem Weg zu kriegen, zu boykottieren und im schlimmsten Fall zu vernichten? Und die zweite Sorte soll keinen Platz bekommen.
Sie sagen, wie ich gelesen habe, der Antisemitismusvorwurf wird instrumentalisiert. Wie meinen Sie das?
Der Antisemitismusvorwurf wird instrumentalisiert von denjenigen, die Kritik an Israel, auch harsche Kritik an Israel, gleich als Antisemitismus betiteln. Zum anderen, es gibt eine andere Form von Instrumentalisierung, wenn unter dem Deckmantel der Kritik an Israel eine uralte antisemitische Ressentiment dann also stückweise legitimiert wird. Wenn gesagt wird, ja, Israel darf nicht existieren, oder wir hatten neulich auf dem amerikanischen Campus, wenn Leute sagen, Zionisten haben kein Recht aufs Leben, also nicht anders als der Aufruf, Leute, die Zionisten oder Juden in anderen Worten zu vernichten. Das sind diese beiden Formen der Instrumentalisierung und beide sind genauso problematisch.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum der Nahostkonflikt offenbar so viel mehr Emotionen weckt als beispielsweise der russische Überfall auf die Ukraine?
Der Nahostkonflikt war schon vorher sehr, sehr emotional aufgeladen. Hier werden sehr, sehr unterschiedliche Geschichten, die aufeinander prallen. Einerseits, es geht um uns. Einmal diejenigen, die sagen, ja, gerade aufgrund des Holocaust soll Deutschland besonders auf der Seite der Juden stehen, die Nachfolger der Holocaust-Überlebende, die leben zum großen Teil in Israel. Auf der anderen Seite diejenigen, die schauen und teilen die Welt zwischen Westen und Osten, zwischen globalen Süden und globalen Westen. Und dann werden auf einmal die Holocaust-Überlebende zu Kolonialisten, zu denjenigen, die dann das palästinensische indigenes Volk dann kolonisieren. Und dann ist dann klar, deren Sentiment geht ganz klar auf die palästinensische Seite. Im Grunde genommen, wenn wir nach Israel und Palästina schauen, schauen wir auf uns selbst. Und deswegen ist es so emotional. Es geht um eine Debatte, wer ist hier in Deutschland auf der absolut moralischen Seite steht und wer ist absolut der Böse. Und von daher, dann gibt es weniger Platz für Toleranz oder von Entgegenkommen oder sogar zuzuhören, weil man ist eher mal in der Position, ich will dann die absolute Bestätigung bekommen, dass ich an der einzige mögliche moralische Seite stehe.
Brauchen wir auch in der Kunst eine neue Kultur der Kritik und auch Selbstkritik?
Wir brauchen nicht nur in der Kunst, wir brauchen insgesamt mehr Platz für Argumente. Es geht nicht darum, jemanden, der eine andere Position vertritt, aus dem Weg zu räumen, die Leute dann zu boykottieren, auszuladen, zu schließen, sondern es geht darum, uns wieder eine Fähigkeit zu lernen, die wir offensichtlich verlernt haben, nämlich auf ein Argument mit Gegenargument zu reagieren, und zwar mit einem besseren Gegenargument. Wenn ich ein Argument begegne, den ich nicht gut finde, dann will ich denjenigen, der dieses Argument vorträgt, einfach aus dem Weg zu räumen, am besten gar nicht einladen. Das ist vielleicht kurzfristig bequem, langfristig, das ist ein Gift für unsere demokratische Debattenkultur und letztendlich zerstört und zersetzt unsere Demokratie.
Ja, diese Woche, das ist die ESC-Woche. Es geht also um den Eurovision Song Contest, also das, was früher so schön Grand Prix d'Eurovision de la Chanson hieß. Am heutigen Dienstag und auch am Donnerstag, da finden die beiden Halbfinals statt. Samstagabend dann das große Finale in Malmö in Schweden. Die Teilnahme Israels sorgt dabei nicht nur für große Diskussionen, es sind auch mehrere Demonstrationen geplant, zwei davon mit bis zu 40.000 Teilnehmern aus unterschiedlichen Ländern. Und nicht nur deshalb spielen Sicherheit und Politik bei diesem Riesenevent eine sehr große Rolle.
Viele Künstlerinnen und Künstler sind schon in Malmö angekommen. Pressetermine, Proben, Fotoshootings, die Tage sind voll geplant. Auch der deutsche Kandidat Isaac läuft sich schon mal warm.
Ich bin aufgeregt, aber nicht nervös. Also es macht sich freudiges Erwarten breit in mir.
Fans aus über 80 Ländern werden in diesen Tagen in Malmö erwartet. Doch wie fröhlich und ausgelassen dieser Eurovision Song Contest am Ende sein wird, das ist unklar. Denn im Moment dreht sich alles um Fragen der Sicherheit und mögliche Ausschreitungen. Der Grund? Israels Teilnahme löst starke Reaktionen aus. Bei Großdemonstrationen werden in den kommenden Tagen jeweils 40.000 Menschen erwartet. Der Veranstalter des ESC, die Europäische Rundfunkunion, betont auf ihrer Internetseite:
Beim Eurovision Song Contest handelt es sich um eine unpolitische Musikveranstaltung und einen Wettbewerb zwischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die Mitglieder der Europäischen Rundfunkunion sind. Es ist kein Wettbewerb zwischen Regierungen.
Auch wenn man die, Zitat, Sorgen und tief verwurzelten Ansichten rund um den Konflikt im Nahen Osten verstehe, die Musik soll beim ESC im Vordergrund stehen. Deshalb sind Palästina-Flaggen während der Veranstaltung verboten. Und die israelische Teilnehmerin Eden Golan musste ihren Song überarbeiten. Ihr Lied habe an einigen Stellen eindeutige Hinweise auf die in Israel verübten Massaker vom 7. Oktober enthalten, so die Begründung. So viel zur Vorgeschichte. Die israelische Delegation wird aus Sicherheitsgründen an einem geheimen Ort untergebracht und nur die wichtigen öffentlichen Termine wahrnehmen. Magnus Ranstorp, Terrorexperte bei der Militärischen Hochschule für Verteidigung, betont, dass Malmö als Austragungsort besonders heikel sei.
Das passiert auch in Malmö, da du hast eine sehr große Population aus Palästina.
In Malmö leben sehr viele Palästinenser und Menschen mit anderem Migrationshintergrund, was die Situation extra anheizt. Und dazu kommt, die Arena liegt am Rande der Stadt. Es ist eine sehr komplexe Situation für die Sicherheit.
Situation, säkra upp detta.
Hinzu kommt, dass offenbar mehrere öffentliche Koranschändungen stattfinden könnten. Mindestens eine solche Aktion wurde bereits von der Polizei genehmigt. Schweden hat ein ausgeprägtes Meinungsfreiheitsgesetz. Behörden können Demonstrationen und Koranverbrennungen fast nie ablehnen. Die zahlreichen öffentlichen Schändungen von Koranausgaben in den vergangenen 2 Jahren sind auch ein Grund, weshalb Schweden stärker in den Fokus von Terrorgruppen gerückt ist. Im August vergangenen Jahres wurde die Warnstufe auf die zweithöchste im Land angehoben. Terrorexperte Magnus Ranstorp. All diese Zutaten schaffen einen perfekten Sturm. In der Arena selbst ist die Sicherheit sehr hoch. Daran hat man lang gearbeitet. Aber auch dort wird es bestimmt Personen geben, die die Veranstaltung stören wollen. Damit muss man rechnen. Der deutsche ESC-Kandidat Isaac will sich von den Diskussionen und Sicherheitsbedenken nicht die Laune verderben lassen. Wir sind ein Musikwettbewerb. United by Music, das ist das Motto, sagt er.
Mich schüchtert es nicht ein, mich stört es nicht. Es ist halt einfach, was es ist.
Isaac und viele Menschen in Malmö hoffen auf ein friedliches, buntes Musikfest.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.